Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Einer der besten Schauspieler Deutschlands ist heute unser Gast, Sebastian Koch. Zig Preise haben sie gewonnen, so gut wie alles bis hin zum Oscar. Sie werden ständig international gebucht, haben gedreht mit Berühmtheiten wie zum Beispiel Bruce Willis, Catherine Deneuve, Claire Danes oder Steven Spielberg. Eine Ansammlung von Superlativen ist ihr Schauspielerleben. Welcher Moment hat sie am meisten glücklich gemacht? Kann man das sagen?
Oh ja, da gibt es viele, das kann man nicht auf einen Moment reduzieren. Also sicherlich der Moment 2007 war das, glaube ich, als wir den Oscar gewonnen haben für das Leben der anderen. Der Moment, dazu sitzen, the Oscar goes to Germany, war ein unglaublicher Moment, gerade weil es auch so ein Projekt war, was mir so am Herzen war und wo wir so viel gearbeitet haben dafür. Und dass dann so einen berühmten Preis gewinnt, das war ein großer Moment. Also das habe ich sehr intensiv erlebt und noch in Erinnerung. Ein anderer Moment war, Steven Spielberg, Tom Hanks kennenzulernen, die sowas von down to earth sind und wo dieses ganze Hollywood gar nicht so, das sind so liebevolle Menschen, denen es um die Arbeit geht und um nichts anderes und wo man sich sofort aufgehoben und wohlfühlt, das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, diese Begegnung. Also es gibt viele Momente.
Viele gute Momente, glücklicherweise. Ja, Sie spielen eine ganze Bandbreite. Sie haben zum Beispiel Stauffenberg gespielt, einen Nazi-Widerstandskämpfer, im selben Jahr dann Albert Speer, den Nazi-Architekten, oder eben in das Leben der anderen, Oscar-prämiert, einen Dissidenten in der DDR. Wenn man Ihnen zuguckt beim Spielen, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, Sie spielen irgendwie von innen heraus. Setzen Sie sich so lange mit einer Rolle auseinander, bis Sie sie fühlen können?
Ja, ich versuche sehr, das zu begreifen. Also begreifen ist ja auch was Physisches, wo man versucht, diesen Menschen zu verstehen, was der denkt und in diese Gedanken einzusteigen und vielleicht sogar ein bisschen diese Gedanken denken zu können beim Spielen. Das ist so das Größte. Und das macht mir großen Spaß, sich so intensiv mit Menschen auseinanderzusetzen, also auch was Haltung angeht, das äußere Haltung angeht. Zu erfahren irgendwann, dass äußere Haltung von innen kommt, also dass man gar nicht das unbedingt vor dem Spiegel probieren sollte, sondern je mehr ich diesen Menschen verstehe, die innere Haltung verstehe, da komme ich automatisch auf eine äußere Haltung und das festzustellen und dem zu vertrauen. Das sind alles so kleine Schritte auf diesem Weg, die unglaublich Spaß gemacht haben und mir sehr viel gegeben haben auch.
Wie geht das denn, dieser Rolle nahe zu kommen?
Wenn man sich beschäftigt mit ihm, wenn man sie anguckt. Also Albert Speer gibt es zum Beispiel sehr viel Material, wie der hat ja eine Haltung, die ist ja wie ein Panzer. Das war ja unglaublich, das zu sehen, wie der schiebt sich ja so richtig durch die Gegend und hat einen solchen Schutz um sich rum und ist ja ein Mensch, der ganz weit weg von seinen Gefühlen lebt und also nur im Kopf existiert. Und das zu erforschen und dem nachzugehen und zu gucken, dass er das alles recht machen wollte und einer der größten Kriegsverbrecher danach, also einer der Kriegsverbrecher war, der natürlich in Nürnberg hätte umgebracht werden müssen und das aber klug verhindert hat.
Sie spielen häufig Personen der Zeitgeschichte, auch Richard Oetker, der ja als Student auf brutale Weise entführt wurde, um Geld zu erpressen. Vor dem Dreh haben Sie ihn extra getroffen. Es war Ihnen wichtig, dass er einverstanden ist mit der Art, wie Sie ihn darstellen werden.
Na, in dem Fall, was jetzt Richard Oetker angeht, der Mann lebt. Natürlich hat man seine Verantwortung und will das gut machen. Auch die Haare, ich habe dann drum gekämpft, dass ich so, wie heißt das nochmal, diese Haarverlängerung, Extensions bekomme, weil der immer so die Haare vorm Gesicht hatte. Und dann hat er das immer so weggeschüttelt, wie man in den 70er Jahren das so gemacht hat. Das hat mich fasziniert, dass man sich so auch verstecken kann hinter Haaren. Und wenn dann die Freunde von ihm anrufen und sagen, mein Gott, sie waren wie der junge Richard, ich kannte den noch und so. Das ist dann irgendwie schön zu hören, dass sich das dann doch irgendwie ergibt, ja, aus der Beschäftigung mit jemandem.
Ja, das ist natürlich dann ein ganz großes Kompliment. Kommendes Wochenende, sind Sie nach langer Zeit mal wieder im Fernsehen zu erleben oder jetzt schon in der Mediathek? Euer Ehren heißt diese Thriller-Serie in 6 Teilen. Das ist eine Nacherzählung einer sehr erfolgreichen Produktion aus Israel, Quodo im Original. Die Entscheidung, da mitzumachen, die fiel bei einem Anruf. Stimmt das?
Ja, tatsächlich. Das ist eigentlich nicht so meine Art. Ein Produzent, Al Monteano, rief mich an. Aus Paris, war auf so einer Filmmesse und hat eben diesen Stoff gesehen und angeboten bekommen, die Rechte zu kaufen. Und er hat mir das in 10 Minuten, glaube ich, gepitcht und gesagt, oh, ich würde das so gern mit dir machen und eigentlich will ich es nur mit dir machen, aber wir müssen das jetzt entscheiden, bist du dabei oder nicht. Das, was er erzählt hat, wie er diese Geschichte ganz in wenigen Sätzen mir erklärt hat, da habe ich sofort so ein Gefühl gehabt, das trifft einen Zeitnerv, das geht uns was an. Hab dann spontan zugesagt und gesagt, okay, wir machen das, super. Und dann hat es jetzt, glaube ich, fast 4 Jahre gedauert, bis das Ergebnis da ist.
Ja, Wahnsinn, da braucht man auch ein bisschen Geduld in dem Geschäft. Fassen Sie das doch mal auch für uns noch mal zusammen, was die entscheidenden Worte dazu waren. Können Sie das noch so sagen?
Ja, es geht um einen Richter. Ja, das ist so ein Richter, wie wir uns ihn alle wünschen. Ein hochintelligenter Mensch, idealistischer Mensch, hat klare Wertvorstellungen, ist auch gewohnt, Recht zu sprechen, also wirklich Recht zu sprechen. Und dieser Richter kommt in eine Situation, sein Sohn gesteht ihm, er hat einen Unfall begangen mit Fahrerflucht, ohne Führerschein, und er hat einen Motorradfahrer angefahren und ist abgehauen. Der Richter ist natürlich außer sich und sagt, wir müssen zur Polizei, wir müssen das melden und du musst auch die Verantwortung tragen, was du da gemacht hast. Und auf dem Weg zur Polizei erfährt der Richter, dass der Junge, der angefahren wurde, der Motorradfahrer, der Sohn eines Clan-Chefs ist, eines Mafia-Bosses, den er vor 2-3 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt hat. Ja, das sind skrupellose Leute und er weiß, wenn das rauskommt, wenn der Name seines Sohnes da fällt, ist er in absoluter Lebensgefahr. Und das ist der Moment, wo der Richter anfängt zu lügen und diese Lüge wird er nicht mehr los. Er verstrickt sich immer tiefer hinein in dieses Labyrinth von Lügen und Verrat, weil er seinen Sohn retten will, weil er aus Liebe zu seinem Sohn keine andere Wahl hat. Und das mich fasziniert. Und in unserer Zeit, wo wir nicht mehr wissen, funktioniert unsere Demokratie noch, funktionieren diese Werte, mit denen wir aufgewachsen sind, sind die tatsächlich noch stabil? Und da dachte ich, das betrifft uns alle gerade, diese Situation.
Die Serie Euer Ehren ab heute schon zu sehen in der ARD-Mediathek. Wenn es anders gelaufen wäre, wären Sie heute vielleicht hauptberuflich Musiker. Stimmt es, dass Sie zu jedem Drehort Ihre Gitarre mitnehmen?
Oh, jetzt wieder. Das war eine Zeit lang nicht so, aber so seit ein paar Jahren mache ich das wieder.
Was spielen Sie denn da so am liebsten?
Ich singe einfach irgendwelche Lieder, die ich von früher noch kenne. Oder es ist so sehr, sehr unspektakulär, aber ich mache das wahnsinnig gern und jetzt mittlerweile auch mit anderen Musikern zusammen und fange langsam an, da so ein bisschen mich da rein zu begeben.
Was für Lieder?
Das geht auch zum Teil in eine Folk-Richtung, zum Teil in eine jazzige Richtung. Also das ist sehr unterschiedlich.
Stimmt, Sie sind ja auch befreundet zum Beispiel mit Trompeter Till Brönner.
Ja.
Haben Sie mit dem auch schon mal Musik gemacht?
Nö, aber das geht vielleicht an. Wir haben schon mal überlegt und das kann auch gut sein, dass wir es mal machen.
Ja, oder mit Star-Geiger Daniel Hope. Mit dem machen Sie Lesungen. Also dann lesen Sie und er spielt Geige.
Ja, obwohl er hat mich schon mal gebracht, Geige zu spielen. Er hat so eine Blackbox im Gendarmenmarkt, im Konzerthaus, hat er so eine Art Talkshow, aber ohne Kamera, einfach nur fürs Publikum. Und da hat er mich dazu gebracht, Geige zu spielen. Ich habe irgendwie, glaube ich, seit 40 Jahren keine Geige mehr angefasst. Und dementsprechend klang das auch, aber das war sehr witzig.
Aber kam so ein bisschen wieder doch, das, was Sie da mal konnten?
Es kam ein bisschen wieder, Betonung auf bisschen. Es war wirklich komisch.
Sehr mutig. Ja. Trompeter Till Brönner hat ja übrigens von Ihnen auch Fotos gemacht.
Genau, also ganz am Anfang, das ist ja mittlerweile ein ganz renommierter Fotograf auch. Und das waren so seine Anfänge und da bin ich ganz stolz, dass ich da dabei war. Das ist ewig her.
Ja, und noch ein sehr berühmter Zeitgenosse hat Bilder von Ihnen gemacht, Bryan Adams.
Ja,
der Rockstar.
Stimmt.
Ja, die sieht man ja alle auf Ihrer Seite. Ich war da ja sehr beeindruckt. Hat der Sie als Model haben wollen oder umgekehrt?
Ich weiß nicht mehr, was der Grund war. Der rief irgendwann an, ob ich Lust hätte, Fotos zu machen. Ich sagte, natürlich, machen wir.
Wie ruft denn so jemand an? Ja, hier ist Brian.
Nee, es geht über die Agentur und dann mochte er den gleich gern. Und das ist auch schon länger her wieder. Ich erinnere mich sehr deutlich noch, dass wir mitten im Shooting waren und dann lief da ein Mann mit einem Schwein den Hof lang.
Genau nach dem Schwein wollte ich Sie fragen. Das lief über den Hof, das Schwein?
Ja, also an der Leine. Ja, und wir dachten, wir haben so eine Fata Morgana oder es war wie so eine Vision. Keiner hat das richtig zusammengebracht und nur Brian war sofort, sagt, okay, hey, would you come in? Would you mind? Und hat ihn dann irgendwie engagiert, diesen Mann, und gesagt, wir brauchen ihr Schwein. Und dann haben wir Fotos mit dem Schwein gemacht, mit einem schwarzen Wildschwein. Das war ein Wildschwein, glaube ich.
Hat sich das Wildschwein denn benommen?
Nee, natürlich nicht. Wir mussten das dann so stillhalten und aber ganz cool natürlich in die Kamera gucken.
Und das zappelte die ganze Zeit, oder?
Natürlich. Und hatte einen riesen Power natürlich. Das wollte weg da. Das war sehr komisch. Sind aber witzige Bilder geworden.
Sie haben mit so vielen berühmten Menschen gedreht. Catherine Deneuve, Ridley Scott, Tom Hanks, Bruce Willis und eben auch Steven Spielberg. Mit dem haben sie Bridge of Spies gedreht. Sie spielen da den DDR-Unterhändler beim Agentenaustausch auf der Klinikerbrücke. Wie war das, mit Spielberg zu arbeiten? Was macht ihn besonders, mal abgesehen von seinem Erfolg?
Also was ich toll fand bei Steven Spielberg, der hat ja, den kennt man ja. Man hat das Bild, dieses freundliche Lächeln. Das ist ja eine Figur des öffentlichen Lebens. Man denkt immer, ach, das muss ein netter Mann sein, wenn man den so sieht, auch in Interviews und so. Und wenn man ihm dann begegnet, dann stellt man fest, das ist ein netter Mann. Also es ist genau so, wie man sich das vorstellt. Und ich war also beeindruckt von dem, weil der einfach so freundlich und zugewandt ist. Wenn er was macht, ist er ganz da und macht nicht fünf Sachen gleichzeitig. Also ist ein bezaubernder Mensch. Und es ist ein großer Künstler, auch jemand, wie der arbeitet, das hat mir extrem gut gefallen.
Wie ist der das? Motiviert er durch seine Freundlichkeit, wenn man jetzt so als Schauspieler für ihn vor der Kamera steht, oder die gute Atmosphäre? Was macht es dann aus?
Ja, durch seine Empathie auch und durch sein Interesse, glaube ich. Also er hat wirklich Interesse, was ich mit dieser Rolle will. Er ist zum Beispiel ein Mensch, ein Regisseur, der nicht vorher alles einleuchtet und sagt, du kommst jetzt von da nach da. Und dann drehen wir die Szene und proben zweimal. Wir kommen in einen Raum, wo nur Arbeitslicht ist, und er sagt, macht mal. Und dann steht Tom Hanks und ich stehen dann da und spielen die Szene so, wie es kommt und wie wir ganz intuitiv und ganz ohne Verabredung sozusagen. Und das ist, finde ich, großartig. Man probt das zusammen und dann wird das erst festgelegt und dann wird das Licht, wird das eingeleuchtet und dann wird es gedreht.
Das heißt, man spielt es dann mehrfach?
Ja, das sowieso. Das tut man ja immer beim Film. Das ist dann da noch eine kleine Verbesserung. Nein, aber ich meine, den Weg, bis man festlegt, was man macht mit der Szene, das ist richtig wie im Theater. Natürlich hat der Spielberg eine Idee, wie es sein könnte. Aber es könnte auch sein, dass seine Schauspieler eine Idee haben, die besser ist. Ja, und das interessiert ihn. Und das, finde ich, zeichnet ihn wirklich aus.
Er gibt Freiraum.
Absolut. Ja, dann hat man Interesse. Er will wissen, wie der Schauspieler diese Figur interpretiert. Und das finde ich erstmal klug, weil Schauspieler, die wirklich sich beschäftigen mit ihren Figuren, die haben ja auch was zu sagen. Ja, hat mir einfach gefallen. Das war wie Theaterspielen. Mhm. Sehr, sehr schön.
Sie hatten ja auch eingangs schon gesagt, Tom Hanks, das hat Sie auch sehr beeindruckt und fanden Sie unheimlich angenehm mit dem.
Ja, beide. Also die kennen sich natürlich auch schon ewig und haben wahnsinnig viel gemacht schon zusammen. Man spürt so dieses Familiäre, denen geht es um die Sache, die haben Lust, das zu machen und sind wirklich da. Ich meine, wenn solche Weltstars, also gerade Tom Hanks, auch von einer Bodenständigkeit, der führt ein relativ normales Leben und es hat trotzdem diesen Weltstar-Status und meditiert und ist ein geerdeter Mensch, also kein abgehobener Superstar. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Das ist nicht leicht, den Spagat zu machen.
Und nur wenige haben wie Sie schon wirklich mit zig Weltstars gedreht. Steven Spielberg und Tom Hanks haben Sie beeindruckt mit ihrer Bodenständigkeit. Das haben Sie vorhin erzählt. Und wie war das bei Bruce Willis? Mit dem haben Sie Stirb langsam 5 gedreht.
Ja, das ist schon mehr so ein Star. Aber auch ein toller Schauspieler, ne? Aber ganz anders, kommt von einer ganz anderen Ecke. Da war für mich natürlich einfach spannend. Ich wollte mal Boy's Dream, in so einem Blockbuster sein, einfach dabei mitspielen und das mitkriegen. Und das war auch beeindruckend, also was die da auffahren an Material. Unfassbar. Wir waren da in Budapest, war das. 5 Monate lang und haben diesen Die Hard 5 gedreht. Unglaublich.
Er hat einer mal erzählt, auch in so einem Interview, der bei James Bond mitgedreht hat, dass es dann teilweise mehrere Filmteams gibt, die parallel drehen, verschiedene Einstellungen. So, was hat Sie da so beeindruckt? Das Geld spielt keine Rolle, alles ist möglich.
Ja, einfach dieser Aufwand. Was weiß ich, dass ein ganzer Parkplatz mit einem Greenscreen umrandet wird, der so 2 Fußballfelder groß ist. Und dann wird eine Szene, 20 Sekunden wird da gedreht an einem Tag.
Also Greenscreen heißt, das sind dann wie so grüne Wände drumherum,
ach so,
oder?
Genau, das sind ist alles grün und da wird nachher eingesetzt, da wird was anderes dahinter gesetzt, technisch hochkompliziert. Oder dann kommt man an ein Filmset auf dem Dach, wo das Finale dann stattfindet und diese ganzen Scheinwerfer, die da sind und dieses Material und diese Helikopter und so. Das ist unglaublich und wenn man dann sagt, eine kleine Szene da zu spielen hat oder auch eine große, das ist schon beeindruckend. Hat mich damals sehr beeindruckt.
Ja, ich schon vom Zuhören ist man beeindruckt. Es ist ja wirklich auch nicht einfach, da nicht abzuheben, oder? Wenn man ständig von sowas umgeben ist.
Diese Popularität hat ja immer, ist man ein bisschen zweischneidig. Wenn man das selber glaubt und denkt, das ist jetzt so, das ist man selbst, dann hat man schon verloren, glaube ich. Mhm. Es ist natürlich eine Übersetzung. Die Leinwand übersetzt und macht diese Schauspieler riesig. man gibt Emotionen, ganz persönliche und erreicht damit so viele Menschen und das ist was ganz Merkwürdiges. Da muss man auch vorsichtig damit umgehen. Und das können nicht so viele, glaube ich.
Mhm. Viele Schauspieler sind ja dann auch erstaunlich klein, ne? Also Bruce Willis ist, glaube ich, auch nicht so groß, oder? Ja, das ist ja dann immer das, wenn man sie dann in echt sieht, denkt man, ups, überlebensgroß vorgestellt.
Ist kein Riese, ja.
Ja, Tom Hanks ist normal groß, glaube ich, ne? Weiß gar nicht.
Groß. Also größer als ich, glaube ich. Ja, ich bin 1,82 und der ist bestimmt größer. Also habe ich ihn zumindest in Erinnerung.
Sie passen da immer in die goldene Mitte sozusagen.
Hm. Ja.
Ein Mann ist heute unser Gast, der eine Agentur hat in Berlin, in London, in Paris. Wie ein international erfolgreiches Fotomodel, nur dass Sie Schauspieler genau. sind. Wo drehen Sie denn am liebsten?
Och, da wo das Buch gut ist. Mir ist es nicht so wichtig. Also ich kann nicht sagen, das ist mein Lieblingsort zum Drehen. Mir ist wichtig, dass man ein tolles Thema hat, dass gute Leute mit einem arbeiten und dass man einfach zusammen was erzählen will. Das zählt.
Den Seewolf haben Sie auch gespielt. Da sind Sie gefühlt ständig nass. Hat man da immer Wasser über Sie gekippt?
Nee, das war echte Geschichte. Wir haben in Halifax im Nordatlantik gedreht. Mhm. 2 Monate waren diese Außenaufnahmen auf einem Schooner, auf diesem Schiff. Das war Wahnsinn. Mit hohem Seegang und Windstärken. Also das war enorm.
Stimmt,
das
der Kameramann hat sich da auch einiges getraut, was schon nicht ganz ungefährlich war wohl. Ne?
War unfassbar. Das war einer der schönsten Drehs, die ich hatte. Das war so.
Warum? Ja, weil pur. Warum? Weil das so mal in die Grenzen ging?
Die Figur, natürlich auch der Seewolf. Ich habe da irgendwie 8 Kilo Muskeln auftrainiert, bin da irgendwelche Wanden hochgeklettert. Man macht dann Dinge, wo man denkt, das gibt's doch nicht. Man ist aber so mit dieser Rolle verwurzelt, dass man sagt, man macht das. Ja.
Ist auch ein Jungstraum, oder?
Absolut, ja. Also das hat großen Spaß gemacht, mein Gott.
Haben Sie da tatsächlich eine Robbe geschlachtet?
Nein, das darf man natürlich nicht.
Alles nur Kunstblut.
So mit Trick, ja. Mit irgendwie ausgestopften Tieren und so.
Gibt es Grenzen für Sie beim Drehen?
Also ich habe bei Werk ohne Autor, da spiele ich ja diesen Gynäkologen, der ist in der Gefangenschaft in der Sowjetischen und der Kommandant in diesem Lager, dessen Frau ist schwanger und ist kurz vorm Gebären und hat aber, das Kind liegt quer und der weiß, wie das geht und sagt, okay, ich mach das, ich hole das Kind da raus. Und er vertraut ihm und lässt ihn das machen. Und dann war es so, dass dieses Kind, das war dann halt ein neugeborenes kleines Kind, das für ein paar Tage auf dieser Welt war. Natürlich im Schnitt wird das bearbeitet und dann ziehe ich dieses Kind raus, es wird ein bisschen mit Blut geschmiert und auch da habe ich mich unwohl gefühlt. Dachte ich, das ist komisch für diesen kleinen Menschen, jetzt nochmal so eine Geburt zu erleben ja irgendwo.
Ach, da haben Sie richtig mitgefühlt.
Da habe ich ein echt scheiß Gefühl gehabt. Dachte ich, das ist nicht gut, was ich da mache. Aber da war es irgendwie schon zu spät. Ja. Das haben wir dann auch schnell gemacht. Es war immer warm und das Kind war auch behütet und beschützt. Mhm. Aber trotzdem finde ich das würde ich nicht nochmal machen.
Sie haben als junger Mann auch einst für Olympia trainiert. Habe ich mit Interesse gelesen. Im Hochsprung, ne?
Ja, das war lange her, mein Gott.
Ja, es ist ja auch nicht dann bei Olympia geendet. Aber sind Sie jemand, der Dinge bis zur Erschöpfung macht?
In dem Fall nicht, in dem Fall habe ich abgebrochen. Und Gott sei Dank, weil die Olympiade wurde dann boykottiert von uns, vom Westen.
1980, ich überlegt habe, wann war denn das?
80, genau. Ja, das war so, die wollten da, dass ich da hintrainiere und dann habe ich aber gesagt, das will ich nicht und bin Gott sei Dank ausgestiegen.
Warum?
Aber
das
ist halt zur Erschöpfung, weil es dann doch ein bisschen zu eintönig ist. Mhm. Das hat nicht gestimmt für mich, das war nicht richtig.
Sie haben Leistungssport gemacht in der Jugend, wir haben eben darüber gesprochen. Sie haben sich 8 Kilo Muskeln antrainiert für den Seewolf. Das ist nun aber auch schon gut über 10 Jahre her. Wie fit sind Sie heute noch so?
Das ist ja immer so, ich kann mir das schnell auch drauf schaffen. Also euer Ehren zum Beispiel, da habe ich dann, glaube ich, 6 Kilo abgenommen, weil ich wollte, dass das ein ganz schlanker, hagerer Mensch ist. Und dann geht das auch relativ schnell.
Das ziehen Sie dann richtig durch? Einfach
das,
weniger
das
essen
dann,
und
genau.
mehr bewegen?
Oder wie das ist dann auch zeitlich limitiert. Da kann man sagen, okay, das mache ich jetzt für die und die Zeit und da kann ich mich vorbereiten in der Zeit. Und dann macht das auch Spaß. Und danach geht's wieder in die andere Richtung.
Sie haben ja monatelang da gedreht in Österreich. Als ich dann jetzt die ganze Zeit den Schnee da sah und so, als ich es mir angeguckt habe, sind Sie übrigens auch mal zum Skifahren gekommen?
Nee, da war ja Corona und alles. Das war ja ganz tief in der Corona-Zeit. Also wir mussten jeden Morgen Tests machen, waren in so einer Art Bubble und haben sehr, sehr aufgepasst, dass keiner Corona reinbringt, so ungefähr.
Ja, das stimmt. Das war wirklich Hochzeit, ne? Corona, letzter Winter. Also da ging es nur um die Arbeit.
Ja, wie schade, dann ist man in diesem wunderschönen Wien und kann nicht in die Kaffeehäuser. Also, es ist
auch ein bisschen gemein.
Ja.
Aber apropos, durch Corona hat sich ja wirklich viel verändert, auch gerade im Filmbusiness. Also Serien sind jetzt mehr angesagt, Streaming. Was glauben Sie, wird das Kino überleben?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, keine Ahnung.
Aber Sorgen machen Sie sich schon?
Natürlich, weil jeder hat so eine Leinwand mittlerweile zu Hause, inklusive ich. Ja, das ist wirklich eine Gefahr. Also das ist so. Ich hoffe, dass das Kino nicht verloren geht, weil es gibt so schöne Filme, die man im Kino sehen sollte.
Sie gehen auch ins Kino?
Ja, ja, klar, immer noch. Aber jetzt durch Corona hat es überhaupt nicht. Ich war lange nicht im Kino.
Ja, sehen Sie, muss man eigentlich vielleicht bewusst mal wieder machen.
Ja, stimmt.
Wenn ich richtig liege, lehnen Sie mehr Rollen ab, als Sie annehmen, oder?
Ja, ja, klar.
Ja, aber klar, ich meine, andere wären froh, wenn sie so viele Angebote bekommen. Wonach gehen Sie denn? Sie scheinen ja ein gutes Näschen zu haben, nach Ihren doch Erfolgen zu urteilen. Wofür haben Sie dann gutes Näschen?
Es muss mich interessieren, glaube ich. Das ist so die wichtigste Sache, dass ich da Zeit investieren will, dass ich Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen, dass mir die Leute gefallen, die das machen, dass es aus dem Herzen kommt oder dass, ja, da muss irgendwas sein, was ich mag. Wenn das der Fall ist, dann mache ich das.
Dann passt das. Dann sagen Sie uns nochmal, warum Sie uns empfehlen, Euer Ehren zu sehen.
Das ist einfach, das lässt einen nicht los. Wenn man einmal angeschaltet hat, man wird in diesen Strudel hineingezogen, in diesen Strudel des Lügens und das nicht mehr rauskommen, aber das Kind retten wollen, unbedingt. Man hat so Angst um dieses Kind, dass man alles dafür tun würde. Man wird selber so atemlos, man sucht eine Lösung, man kommt nicht raus aus der Geschichte. Und wenn man da einmal gefangen ist, lässt dann das nicht los.
Und in weiteren Hauptrollen zu sehen, zum Beispiel Paula Bär und Tobias Moretti. Die neue Thriller-Serie Euer Ehren mit Sebastian Koch. Zum Abschluss wird's nochmal hart. Sie werden dieses Jahr 60.
Ach du Scheiße, wer hat denn das denn gesagt? Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Ja, zum 50. ist die große Party ausgefallen. Ich glaube, es lag an den Dreharbeiten zu Stirb langsam.
Stimmt.
Wie sieht's aus mit der Feier zum 60.?
Jetzt bringe ich erstmal diesen Film raus und dann plane ich das. Mal gucken, ich muss da was machen. Ich bin nicht so ein Geburtstagsfreund, aber...
Ich merke schon, Sie haben es ein bisschen verdrängt, oder?
Ja, das ist auch, mein Gott, 60 ist schon eine blöde Zahl. Aber es ist, ja... Doch, ich werde was machen. Natürlich werde ich irgendwas machen.
Ja, okay. Und ja. Was steht noch auf Ihrer Liste der ganz großen Wünsche?
Oh Gott, wow. Das ist eine Frage. Also ich wünsche mir, dass ich immer wieder so an so ein schönes Projekt komme, wie jetzt Euer Ehren. Dass ich noch ein paar so schöne Filme machen kann. Das wünsche ich mir. Und dass ich immer mehr Gitarre spiele, dass ich die Musik noch mehr reinrutsche. Das sind die zwei Sachen, die ich mir sehr wünsche.
Wird schon klappen und wir freuen uns dann doch aufs Album irgendwann.
Nee, das wird nichts. Nee. Ich fange jetzt an, dass ich überhaupt nicht traue, jemand was vorzuspielen und so langsam, aber in ganz kleinem Kreise. Also das wird nicht veröffentlicht.
Das würde man gar nicht denken. Das ist Ihnen dann ein bisschen peinlich, ja?
Ja, ich meine, singen ist schon was sehr Persönliches. Das ist unglaublich. Also dann so ein Love-Song jemand vorzusingen, ist schon ein Schritt. Mhm. Also für mich ist das eine Überwindung. Noch.
Ja. Wenn Sie soweit sind, dürfen Sie uns gerne vorsingen. Wir freuen uns drauf und erstmal natürlich auf Euer Ehren. Ganz vielen Dank.
Ja.
Antenne Brandenburg.